Also ich bin Christian Decker, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Weinbergkirche und Mitglied dieser Bürgerinitiative Gentechnikfreies Pillnitz. Ja, ich heiße Sie natürlich auch ganz herzlich willkommen im UNESCO-Welterbe Dresdner Elbtal, wobei wir ja hier mit Wachwitz nicht ganz so im Herzen dieses Welterbes sind. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, wo das Herz eigentlich ist. Zumindest die Herzkammern, die sind in der Stadt. Also die Dresdner kennen das, was ich jetzt beschreibe. Die Nicht-Dresdner lassen sich es einfach mal so gefallen, wie ich es jetzt darstelle. Der Theaterplatz könnte die eine Herzkammer sein, mit der Semperoper, der Gemäldegalerie, dem Schloss und der Hofkirche. Und die andere Herzkammer könnte sein, die Frauenkirche mit dem Neumarkt und der Brüchenterrasse. Aber zu jeder Herzkammer gehört natürlich eine Vorkammer. Und ich denke, wir hier am Elbhang, wir sind eine Herzvorkammer. Und Herzkammern können ja, das kennen wir noch aus der Biologie 8. Klasse, nur funktionieren, wenn die ordentlich von der Herzvorkammer versorgt werden, beziehungsweise von der anderen Herzkammer entsorgt werden. Warum sage ich das? Ich möchte das so begründen, dass hier am Elbhang schon immer, schon lange vor 89, vor der Wende, immer Initiativen waren, ganz aktive Bürgerinitiativen. Und mit der Wende natürlich ohnehin. Und diese Initiativen, die haben immer irgendwas Gutes auch vorangebracht. Sie haben gestört natürlich, irgendwelche, die das nicht haben wollten, aber sie haben was vorangebracht all die Jahre. Und nicht zuletzt waren diese Initiativen mit ein entscheidender Grund, warum das Elbtal diesen Titel bekommen hat. Man hat nämlich, die UNESCO hat gefragt, was sind dort für Leute, wie gehen die eigentlich mit der Gegend um? Ja. Und ich denke, hier liegen wir ganz nah jetzt auch an dem Thema von heute, wie gehen wir auch in Sachen Gartenbau, Obstbau und so weiter mit dieser Gegend um? Was muten wir ihr zu? Was haben wir für Schutzmechanismen, Dinge zu bewahren, die wirklich auch wichtig sind, bewahrt zu werden? Ich möchte von dreierlei Art Betroffenheit sprechen. Mancher ist von der einen Betroffenheit betroffen, der andere von der anderen, der eine vielleicht von zwei und manche vielleicht von allen drei. Die erste Betroffenheit ist die, man initiiert dort was, man investiert was, man konstruiert dort was, man korrigiert was, man probiert was und zum Schluss konsumiert man es. Also die Äpfel, an denen man da was macht, und zum Schluss sind wir ja die Verbraucher, die Konsumenten. Überlegen wir mal, ist Verbraucher eigentlich ein Schimpfwort? Das ist ein bisschen degradierend. Der frisst das zum Schluss. Ja? So. Und da denke ich, der Verbraucher, der am Ende dieser Kette ist, hat doch verdammt nochmal ein ungeheures Mitspracherecht. Nämlich auf diese Dinge mit Einfluss zu nehmen, die da ausprobiert werden. Und wenn wir hier ausgeklammert sind, dann ist der Verbraucher ausgeklammert. Und das ist, glaube ich, auch marktwirtschaftlich eigentlich nicht verantwortbar. Man muss doch immer eigentlich konstruieren und konzipieren im Sinne des Verbrauchers. So, das wäre meine erste Betroffenheit. Und ich meine, wir haben es in der Hand, wir können sagen, ich beiße in den Apfel nicht rein. Unsere Kinder haben vielleicht gar keine Auswahl mehr. Die haben alle diesen Apfel. Wer weiß das? Die zweite Art der Betroffenheit ist die, man will also, man hatte ja schon vor 5 Jahren die Absicht, diese Proben in Pillnitz freizusetzen. Welches Risiko ist das? Ich bin selber in der Arbeitssicherheit tätig und weiß, dass man Risiken relativ genau abschätzen kann. Sicher, es bleiben welche, die man nicht abschätzen kann. Aber dann muss ich mit ihnen auch entsprechend umgehen. Und wenn gesagt wird von dem Institut, damals noch Institut für Obstforschung, das sind geringe Risiken, ja. Aber wenn sie eintreten, wenn die Gefahr eintritt, was geschieht dann draußen? Ich selbst bin Hobbywinzer und ich habe also keine Lust dann irgendwie, ja, der Feuerbrand geht, glaube ich, nicht in die Reben, aber da würden meine Reben vielleicht auf eine andere Art und Weise schwächen. Und viele Pillnitzer, die da draußen wohnen, die sind nicht ins Grüne gezogen, um sich mit diesen Dingen auseinandersetzen zu müssen, sondern sich mit gesund machenden, gesund erhaltenden Dingen auseinanderzusetzen. Das ist die zweite Art der Betroffenheit. Und die dritte ist die, wie man seitens des Julius-Kühn-Instituts sowohl mit dieser Materie umgeht, als auch mit den Menschen umgeht. Man hat ja nicht ganz umsonst, glaube ich, das Sommerloch genutzt 2003, das in dem Bundesanzeiger zu veröffentlichen, dass da irgendwas da, und da glaubte man ja, die Pillnitzer pennen, die merken das nicht. Und das hat ja aber so eine rasante Reaktion ausgelöst, und eine immense Reaktion, dass man, und ich glaube, das hat ja was gehört, doch eigentlich es zurückdrehen musste. Da war die damalige Bundestagsabgeordnete, heute nennt man ja keine Namen mehr, aber das war eine, die wohnte am Elbhang hier und fühlte sich eigentlich sehr verbunden mit dem Elbhang, mit den Bürgern, mit den Initiativen. Was da läuft, wenn die das in Berlin wüssten, im Bundestag, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was dort für ein Klima herrscht. Hier am Elbhang und so weiter, wunderbar. Die war bei der Frau Professor Hanke und hat sich informiert, was in dem Institut läuft. Und was am Elbhang läuft insgesamt bezüglich dieser Freisetzungskampagne. Und dann hat sie sich geäußert, das ist eine große Sauerei, die da in Pillnitz läuft. Könnte man ja denken, jawohl, das stimmt. Ja, aber sie meinte nicht das, was im Institut da läuft, sondern unser Verhalten als Bürger diesem Sachverhalt gegenüber, dieser Tatsache gegenüber, dass wir also praktisch Forschung verhindern wollen. Nun könnte man ja sagen, und das wird ja auch gesagt, das zänkische Bergvolk hier am Elbhang. Wir zanken auch gerne. Aber ich denke, wir tun auch sehr viel Konstruktives. Man muss erst mal zanken und dann manchmal muss man nicht zanken, das läuft dann von allein. Und wir hatten zur Wende, schon vor der Wende, in Pillnitz ein Bürgerkomitee und wir haben uns diesen vielen Unzulänglichkeiten in der damaligen DDR und speziell hier am Elbhang angenommen, infrastruktureller, sozialer Art und so weiter. Und da ging es auch um die Frage des Garten- und Obstbaus in der Landwirtschaft in Pillnitz. Und wir hatten uns, Jochen, du weißt, du warst ja ein ganz aktives Mitglied, hatten uns ganz oben auf die Fahne geschrieben, Wiederherstellung und weiteren Ausbau des Garten-, Obst- und Weinbaus. Und da gehörte dazu die Gartenbauschule, die von der SED Anfang der 60er Jahre, Professor Otto, ich weiß, wann war es, Anfang der 60er Jahre nach Bannewitz verbannt wurde, also ist auch ein Kuriosum, ne? Nach Bannewitz verbannt wurde, weil man in diese Gartenbauschule das ZK-Institut für Parteifunktionäre der Landwirtschaft installiert hatte. Ja? Also für die jungen Menschen, die müssen das einfach mal wissen, wo das auch alles dann herkommt. Ja? Diese Gartenbauschule, die haben wir durch die Initiative des Bürgerkomitees zurückgeholt, nach Pillnitz. Und dann begannen parteipolitische Begehrlichkeiten. Man wollte diese Gartenbauschule nicht dort haben. Man wollte da was anderes. Ich will in diese Einzelheiten nicht gehen. Wir haben gesiegt. Die Gartenbauschule ist heute in Pillnitz und setzt damit eine jahrzehntelange Tradition fort. Wir haben uns mit dem Institut für Obstforschung zusammengesetzt. Die liefen Gefahr, dass sie von den Altbundesländern geschlossen werden sollte, ohne überhaupt, dass eine Evaluierung stattfinden sollte. Ich habe das von Frau Professor Hanke aus dem Munde gehört. Wir wären hier unterbunden. Ich sage, dann dürfen Sie hier nicht stumm sitzen. Sie müssen nach Bonn fahren und demonstrieren. Da guckte sie natürlich ganz. Ich sage, das müssen Sie machen. Sie werden hier wirklich einfach wegrationalisiert. Und die sind gefahren und die haben es erreicht und haben überlebt. Und wir haben uns eigentlich alle gefreut darüber. Wir haben uns gefreut. Das hat Arbeitsplätze gesichert. Und ich glaube auch, die leisten dort eine sehr qualitätsvolle Arbeit auf. Aber das Verhalten jetzt, das zeigt, dass sich dort irgendwie, da hat sich ein struktureller, personeller Bestandsschutz irgendwie etabliert. Da geht also diese neue Denkweise offensichtlich nicht mit, dass man also auch die Bevölkerung bei solchen Vorhaben mit einbeziehen muss. Wir haben den Sächsischen Junggärtnerverband einbezogen, wir haben die Landesanstalt für Landwirtschaft einbezogen. Wir haben die Weinbaugemeinschaft Pillnitz einbezogen. Einbezogen in unsere Überlegung, was man am Elbhang entwickeln muss. Das Elbhangfest war zum Beispiel von Anfang an getragen davon, die hier ansässigen Institute, Hochschulen und Gewerbetreibenden einzubeziehen, ihnen die Chance zu geben, sich darzustellen, die Türen zu öffnen. Ich habe Frau Professor Hanke gesagt, machen Sie das Labor auf, zeigen Sie den Leuten, was hier ist, was hier läuft. Die Leute müssen das wissen und das ist auch für sie eine Chance. Und die haben dann tatsächlich auch die folgenden Jahre einen Tag des offenen Labors gemacht. Die haben auch an den Festumzügen teilgenommen. Also es war eigentlich ein gutes Geben und Nehmen. Das sage ich alles, damit Sie denn insgesamt das einfach auch verstehen. Das ist nicht bloß das zänkische Werkzeug. Und dann kam der beabsichtigte Kiesabbau. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Man wollte also bis, zumindest bis an den Steffensdau ran, das ist also ja, etwa in der Nähe des Kammergutes, des königlichen Kammergutes, also sagen wir mal, vielleicht 500 Meter, 400 Meter vom Schloss Binnis entfernt. Bis dorthin hatte man beabsichtigt, den Kiesabbau vorzunehmen. Stellen Sie sich vor, die hätten also den Pflanzen die Erde zwischen und unter den Wurzeln regelrecht weggerissen. Dann hätten wir heute dort keine Versuchsflächen mehr. Und jetzt frage ich mich, was das kleinere Übel eigentlich war. Also wenn das jetzt gelingt, dass diese Flächen dort genutzt werden für solche Dinge, dann bereue ich es, mich damals gegen diesen Kiesabbau eingesetzt zu haben. Ich glaube, der bedeutet zumindest, er sieht zwar äußerlich schlimm aus, aber für die anderen Äpfelsorten und für die Bienen und so weiter, stellt er, glaube ich, nicht so die Gefahr dar. Ich möchte zum Schluss kommen und einfach der Hoffnung Ausdruck geben, dass das Institut und all die damit involviert sind, einfach auch Vertrauen aufbauen zu uns. Es hat sicher keinen Sinn, auf Dauer auf Konfrontation zu gehen, sondern dass man versucht, miteinander nachzudenken. Und denken Sie nochmal an den LKW mit der blauen Plane. Es muss uns gelingen, dass solche LKWs und solche E-Mails nicht dazu beitragen, dass solche Äpfel vermehrt werden. Vielen Dank.